Und welcher bist du?
Welcher Buchstabe? Ich bin eins der O's.
Eins der O's und ich bin dann LOGS oder was? Logs.
Nee, du bist das andere O und unsere nicht existente Community wären die anderen Buchstaben. Ja, nicht existent stimmt ja auch nicht, aber sagen wir uns.
Das sage ich der nicht existenten Community.
Marco und Melvin für euch wieder zurück.
Wann ist es Liebe?
Welche Ereignisse in deinem Leben haben dich freier gemacht?
Marco, jetzt beruhig dich mal mehrfach, weil wenn ich mit dem Mikrofon spreche, dann hört es mich trotzdem so wie ein Blinder, der sein Gehör trainiert hat.
Was ein Vergleich.
Logos, das unheilbare Gesprächigsein.
Ich wünsche euch allen Liebe und Vertrauen.
Hallo. Wir haben heute mal wieder ein spannendes Thema. Ja, das Herr Melvin mitgebracht hat. Und ich habe mir gerade überschüssige Haut von einer Blase, die ich mir gelaufen habe, abgezogen. Die werde ich jetzt eben wegwerfen.
Scheiße.
Ja, habe ich einen kleinen Fetisch tatsächlich, so Blasen aufstechen und so.
Aber du sammelst die Hautschuppen dann nicht.
Nee, also, ja doch, eigentlich müsste ich damit mal anfangen und ich habe ja hier so Zeichenpuppen aus Holz und die da mit der Haut quasi beziehen, damit das so ein bisschen gammelig und so und damit das richtig creepy.
Leatherface.
Ja.
Gut, ja, schön, dass wir hier beisammen sind und du
ja,
auch
auf
schon
jeden Fall.
so aufgeregt eingeleitet hast. Müssen wir mal gucken, ob wir dich irgendwie runtergefahren bekommen. Aber die erste Maßnahme hast du ja bereits ergriffen,
Ja,
indem
das ist
du, ja, ich glaube, du möchtest jetzt auch das was Ähnliches sagen wie ich, also nur zu.
Nein, ich glaube nicht. Das Thema ist natürlich quasi prädestiniert dafür, um ganz ruhig zu bleiben. Ja, wir hatten das schon mal, ne? Das ist einer dieser wenigen Folgen, die wir aufgenommen haben und nie hochgeladen haben.
Ja.
Bei der könnte ich jetzt auch gar nicht beschreiben, warum das der Fall gewesen war. Da kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Aber ich weiß noch ganz gut, wie wir eingeleitet haben. Ging damals um Straßenverkehr und du wurdest über mehrere Kilometer von einem sehr nah auffahrenden Auto quasi malträtiert. Und was dann in dir passiert ist, das war Thema dieser Sendung, die damals nicht rausgekommen ist, aber soll auch Thema der heutigen Sendung sein. Denn es ist kein zu vernachlässigendes Thema. Also es wird, glaube ich, meistens ein bisschen outgesourced, so wie alle negativen Emotionen in Anführungsstrichen. Das ist ja per se, wurde ich letztens darauf hingewiesen. Fand ich ganz, ganz, ganz gut. Dass es überhaupt keine negativen Emotionen gibt. Es gibt nur Emotionen, die uns vielleicht ein Gefühl geben, was wir lieber vermeiden. Aber jede Emotion für sich hat ja in jetzt einem, sagen wir mal, nicht pathologischen Zustand, hat ja eine Berechtigung und ist ja ein Ausdruck davon, wie wir mit uns selbst bzw. der Umwelt interagieren auf einer emotionalen Art und Weise. Und da ist jede Emotion gleichberechtigt da und man muss darüber sprechen können und man muss sie auch in angemessenen Maßen ausleben dürfen. So, über welche Emotionen sprechen wir denn, Melvin?
Über das Feuer. Es gibt eine ganz schöne Metapher zu dem Thema. Also, ich bin ja so ein bisschen buddhistisch unterwegs gewesen und eine Idee der sogenannten Samadhi-Praxis, also der Praxis, die uns letztlich Konzentration verschafft und Achtsamkeit, ist, dass es verschiedene Fakultäten gibt, die uns dabei unterstützen, aber auch behindern können. Und eine der behindernden Fakultäten ist die sogenannte Wut. Wir wollen jetzt nicht dezidiert über Wut sprechen, sondern über die Überkategorie Aggression. Aber ich will dazu eine kleine Geschichte erzählen, die sich tatsächlich abgespielt hat im fernen Burma vor nicht allzu langer Zeit, also irgendwann im letzten Jahrhundert. Und zwar ist dort ein Tourist in eines der berühmten Vipassana-Retreats von Lady Saidaw gegangen und hat einen Schweigekurs gemacht, wie ich ihn auch schon beschrieben habe, etwas anderer Tradition. Und es ist sehr warm gewesen. Und in dieser Halle gab es einen Ventilator, der kühle Luft erzeugt hat, also einen Luftstrom. Und er musste aktiviert werden, logischerweise, auf Knopf- oder Schalterdruck. Und da ihm sehr warm war, hat er den eingeschaltet, sobald er die Halle betreten hat. Jetzt war dort aber ein Mönch, der von dem Geräusch, womöglich, gestört sich fühlte oder vielleicht diese Wärme aushalten wollte, damit arbeiten wollte, whatsoever. Der also dann den Schalter wieder ausgedrückt hat, also den Ventilator deaktivierte. Dadurch, dass das ein Silent Retreat ist, wird nicht kommuniziert, also bestenfalls auch nicht nonverbal. Da ist aber eine Form der Kommunikation entstanden und die wurde immer aggressiver, weil im Laufe der Zeit die beiden ihre Wut, die immer aufkommt, die wir alle in uns tragen, mehr und mehr über dieses Schalterspiel, nenne ich es mal, kanalisiert haben. Das heißt, irgendwann ging das staccato-artig. Der Tourist stand auf, drückte den Schalter, damit der Ventilator ansprang, und der Mönch stand auf, drückte den Schalter, damit er wieder ausging. Das mündete darin, ich kann mich nicht mehr genau entsinnen, wer wen, aber dass der eine den anderen schließlich packte und gegen die Wand drückte. Und die Dynamik der Aggression, die dort zum Ausdruck kommt, zeigt ihre Dimension. Also wir sprechen symbolisch von einem Feuer, das in uns erst als kleiner Funke veranlagt wird und das auch ganz natürlich ist. Und je länger aber dieses Feuer dann, ich sag mal, angepustet, angeficht wird, indem wir es nicht konstruktiv ausagieren können oder das Thema für uns nicht lösen können, desto größer wird es, bis es irgendwann einen Flächenbrand darstellt oder ein Inferno womöglich. Ich finde, das charakterisiert die Energie von Aggression und von Wut ganz gut. Und die Geschichte, die ich damals erzählt habe, wo ich unmittelbar eine extrem wütende Erfahrung gemacht habe, die sich im Straßenverkehr abgespielt hat, die ist jetzt gar nicht präsent genug. Also es geht darum, wie viele es kennen, dass mir jemand dicht auffuhr über einen längeren Zeitraum, ein großer Lieferwagen aus Holland, sehr nah nachts, und es war sehr hell und ich habe ihn mehrmals aufgefordert zu überholen, das hat er nicht gemacht, und irgendwann bin ich dann ausgerastet. Und mehr sage ich dazu nicht. Es gab keine Toten, no worries, aber es gab einen Ausbruch in mir. So, und
ich glaube, da braucht man auch gar nicht mehr Kontext. Das ist ja eine Situation, die, glaube ich, wirklich jede autofahrende Person mehr als gut kennt.
Ja, genau. Und du hast am Anfang geschildert, dass du dir deine Haut vom Fuß, von den Blasen ziehst. Das hat ja auch was Autoaggressives. Es gibt nämlich, für mich gibt es, oder nicht nur für mich, eigentlich für den großen Bereich der Psychoanalyse oder vielleicht sogar die ganze Psychiatrie umfassend, zwei Formen der Aggression. Es gibt die gesunde, natürliche Aggression, die wir alle haben, kennen und brauchen, um zum Beispiel Grenzen zu setzen, um uns Raum zu verschaffen, um uns zu schützen, zu wahren. Selbst der Sex hat was Aggressives, eine aggressive Komponente. Also es ist ein wichtiger, integraler Bestandteil unseres Seins. Und dann gibt es aber noch die Aggression, die unterdrückt bleibt, die unterdrückt wird. Und unterdrückte Aggression nennen wir destruktive Aggression. Und die wird zum Beispiel autoaggressiv, also gegen uns selber gerichtet oder gegen den Nächsten, der passiv-aggressiv damit in Berührung kommt, aktiv-aggressiv, jedenfalls immer über die sogenannten Stränge schlagend. Das kann gigantische Ausmaße annehmen, wie ich das mit dem Feuer beschrieben habe, bis hin zum Beispiel ein Krieg ausbricht oder dergleichen. Und ich frage mich, und du dich ja auch, Marco, wie können wir in unserer Gesellschaft, die ich jetzt als sehr gezähmt empfinde, und das meine ich nicht positiv, das meine ich nicht im vorteilhaften Sinne, unsere Aggression, die zu unserem Leben gehört, ausleben, ohne dass eine Reaktion, eine gesellschaftliche, soziale Reaktion erfolgt, die das ächtet, die das verurteilt. Darüber möchte ich heute mit dir sprechen, Marco.
Ja.
Und auch über deine Umgangsstrategien und ja, wie du das Ganze siehst. Ja. Wie reagierst du zum Beispiel auf Aggression deiner Freundin oder auf Aggression deiner Freunde und so weiter?
Ja, fangen wir mit deiner zweiten Frage an, weil die kann ich auf jeden Fall ad hoc beantworten. Ich habe, glaube ich, kein allzu gutes und gesundes oder was weiß ich. Ja, mein Verhältnis zur Aggression ist anstrengend für mich, sage ich mal, aus der reinen Erlebnisqualität. Ich habe früher sehr häufig, wenn es darum ging, und das war meist im Kontext der Schule, also Setting ist Leistungsdruck und eigene Erwartungshaltung an mich, weil ich wollte dem Leistungsdruck natürlich standhalten und diesem gerecht werden und gute Noten einfahren. Es ging wirklich nur um das Ziel der Noten und um die Angst des Versagens. Und ich habe häufig dann, wenn ich gelernt habe oder auch nicht gelernt habe, das immer aufgeschoben habe und an einem gewissen Punkt gemerkt habe, okay, irgendwie tust du vielleicht gerade nicht genug dafür oder du verstehst es einfach nicht, kam bei mir Verzweiflung auf und darauf dann die Wut auf mich selber. Und warum habe ich nicht eher angefangen? Warum habe ich nicht besser zugehört? Warum bin ich gerade in dem Moment so scheiße und kann diesen Erwartungshaltungen nicht gerecht werden? Und das wusste ich dann schon im Vorfeld. Meist war es vielleicht auch gar nicht so dramatisch, wie ich dachte, weil da auch eine gewisse Portion Perfektionismus mit dabei war, zumindest bis zum gewissen Punkt, wo mir dann Schule egal wurde oder an dem mir Schule egal wurde. Habe ich die Aggression gegen mich selbst gewendet. Und das hat dann Form angenommen, dass ich beispielsweise gegen meine Kinderzimmerwand geboxt habe, mehrfach, bis ich wirklich teilweise die Fingerknöchel aufgeschraubt hatte, starke Schmerzen in den Händen empfunden habe. Ich habe mit der Hand oder mit der Faust oder flachen Hand mir gegen den Kopf geschlagen, das war auch ganz häufig der Fall. Hab die Aggression dann wirklich ganz direkt gegen mich gewendet. Also das gegen die Wand schlagen ist ja so irgendwie so ein bisschen mittelbar. Man versucht ja irgendwas vielleicht kaputt zu machen und seine Aggression laufen zu lassen. Aber man weiß ja im Vorfeld, dass eine Wand, die massiv gebaut ist, stärker ist als die 13-jährige Faust eines Jungen. Und so bin ich ja auf die Art und Weise damit umgegangen. Und das habe ich glücklicherweise sehr, sehr lange nicht gemacht. Ich weiß noch, da Anfang 20, da hatte ich auch noch mal so einen richtigen Anfall. Da bin ich dann mich auf den Boden geworfen, also wirklich wie in einem Film, auf den Boden geworfen, auf den Boden geschlagen, mich selbst geschlagen, mich um mich gewunden, als hätte ich irgendwie einen Todeskampf mit einer imaginären oder mit einer unsichtbaren Schlange zu kämpfen. Das weiß ich noch, das war mit meiner damaligen Freundin, da ist ein Streit, oder da habe ich mich so schlecht behandelt gefühlt, dass ich ja irgendwo aggressiv wurde und das rauslassen wollte. Und ich habe es nie gegen andere Menschen gewandt. Ich glaube auch, dass ich habe mich, ich glaube, zweimal in meinem Leben geprügelt. Und das auch eher aus Selbstverteidigungsgründen. Aber ich habe die Aggression immer gegen mich gewandt und ja, mir selbst gegen den Kopf geschlagen. Und zuweilen auch wirklich mit voller Kraft. Also es war jetzt nicht so zum Klaps auf den Kopf, wo, komm, hör mal, jetzt reiß dich zusammen, sondern nein, du bist scheiße in dem Moment. Ich habe mich kacke gefühlt, weil ich ja diesem Möglichkeitsmarco, der ich gerne gewesen wäre, nicht entsprochen habe. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, über das eigene Sein und das wünschenswerte Sein. Ja, und das waren bei mir so diese dissoziativen Momente, in denen ich starke Aggressionen entwickelt habe.
Da habe ich da zwei Fragen zu stellen.
Ich bitte drum.
Die eine ist, was hast du geschlagen? Und die andere ist, hat es Linderung verschafft? Hat es etwas in dir erleichtert, nachdem du zugeschlagen hast?
Ja. In dem Moment habe ich mich geschlagen und meine eigene empfundene Unzulänglichkeit. Aber im Grunde genommen, wie man das vielleicht auch gleich gerade schon im Anklang hören konnte, wenn ich jetzt drüber nachdenke, sind es natürlich Bilder, die mir als kleinem Kind quasi aufgezwungen werden, auferlegt werden und man soll ja etwas entsprechen, was ja von außen kommt. So, es ist ja jetzt nicht dieses klassische, ich gebäre aus mir selbst heraus ein Ideal von mir, das ich irgendwie halbwegs frei bestimmt habe und möchte dem gern nachstreben und es geht um irgendwie Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, sondern es ging wirklich darum, dem Druck irgendwie standzuhalten. Also das war wirklich, der Druck kam von außen auf mich, auf diesen kleinen Jungen, der nicht wusste, wie er dann aus den resultierenden verzweifelten Gefühlen und den Gefühlen des Mangelhaften, was ich in mir drin hatte, wusste ich nicht damit umzugehen. Und da hat dann quasi um es jetzt ganz radikal auszudrücken, die Gesellschaft mich selbst, ich in Person der gesellschaftlichen Erwartung habe mich selber als real existierende Person, die halt nicht komplett in das Raster in dem Moment gefallen ist, geschlagen. Und so würde ich das jetzt reflektieren und ob ich danach befriedigt, also ja, diese aufkommende Wut, kommt ja oft wirklich bei mir zumindest so in der, ja, in der mittleren Bauchregion spüre ich dann wirklich Unruhe und so ein Drang, als ob etwas nach außen drängen wollte und sich irgendwie einen Weg sucht. Dieser Impuls war dann natürlich befriedigt. Danach habe ich mich aber nicht gut gefühlt in dem Sinne, weil erstens ganz unmittelbar hatte ich Kopfschmerzen meistens oder Schmerzen in der Hand, wenn es gegen die Wand gerichtet war. Und es ist natürlich kein, ja, es tut nicht viel fürs Selbstwertgefühl, ne? Wenn du merkst, dass irgendwas in dir dich selbst verprügeln will, das ist ja, wenn dich andere verprügeln wollen, warum auch immer, dann ist das auch erniedrigend. Aber wenn ich mich selbst derartig erniedrige, verliere ich ja irgendwo auch den Respekt vor mir selber. Also das ist ja wirklich, als wenn ich mir selbst ins Gesicht gespuckt hätte und dann wirklich bestätigt hätte, du bist es gerade nicht wert. Aber ich konnte es halt nicht differenzieren, weil die Wut war da. Und wenn die Wut da ist, dann und man dem Impuls nachgibt, dann gibt es natürlich in dem Moment keine Reflexion. Und auch eine Woche später hätte ich nicht in Worte fassen können, dass es gerade vielleicht die gesellschaftlichen Erwartungen waren, die mich dazu geführt haben, dass ich mich selbst schlage. Also im Grunde genommen nachhaltige Schädigung meines Selbstwertgefühls und meines eigenen Verhältnisses zu mir selbst, weil so ein gewaltsamer Angriff, auch wenn er von einem selber kommt, ist ja auch immer irgendwo was Erschreckendes. Man wird körperlich herabgesetzt, man wird herabgewürdigt und ja, für die lange Bank, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, war das ganz, ganz destruktiv für mein Selbstverhältnis. Und auch für mein Verhältnis zur Schule und zu dem ganzen System, weil wenn der Druck sich so äußert und das halt wirklich, es war exklusiv durch die Schule induziert, was für ein Verhältnis habe ich dann zur Schule? Auch kein besonders gutes, weil wenn die Schule mich dazu bringt, und auch das spürt man zumindest, man reflektiert es vielleicht jetzt nicht, wie ich es jetzt tue, aber man spürt, dass die Schule diesen Druck ausübt, der dann darin mündet, dass ich mit voller Kraft mir selbst gegen die Schläfe boxe. Tatsächlich ist das so jetzt der erste Moment, dass ich das so klar mir begrifflich mache, weil ich da ganz lange nicht mehr dran gedacht habe. Und ich merke auch gerade, dass es arbeitet.
Ja, das darf es. Genau, danke für deine Ehrlichkeit, uns das mitzuteilen. Mir kommt da ganz viel. Mir kommt vor allem das Bild, nicht, dass du dich selber geschlagen hast, sondern dass der eine Marco den anderen geschlagen hat. Das wollte ich so ein bisschen herausarbeiten. Was wurde da geschlagen? Also auf der inneren Bühne sind ja viele Markus am Werk. Und in dem Moment hat deine Gewalt oder deine Aggression die erste Geige gespielt und brauchte ein Ventil. Und die Projektionsfläche bist natürlich du selber, also das, was Leistung bringen muss in der Schule, aber die Leistung nicht erbracht hat. Also diesem Ideal, das du allerdings, also natürlich eingepflanzt bekommen hast, aber auch in dir trägst und kultivierst, dass du diesem Ideal nicht gerecht werden kannst. Und diese Situation, zu weit entfernt zu bleiben von seinen Selbstansprüchen, ist für jeden Menschen dieser Welt, würde ich mal behaupten, außer für irgendwelche besonderen Spezies, sehr, sehr unangenehm, bis hin zu unerträglich. Und da ist wieder für mich ganz entscheidend, also die Aggression ist nachvollziehbar. Die Schulanforderungen, das schulische System, das Kompetitive ist aggressivierend. Ja. Mhm. Und gerade für Menschen wie uns, auch gerade für Jungs, die eigentlich was anderes machen sollten, als den ganzen Tag die Schulbank zu drücken, das ist wissenschaftlich anerkannt, die vor allen Dingen auch in den Körper gehen sollten und nicht nur einmal die Woche ein bisschen Sportunterricht, der auch oftmals diskriminierend sein kann, erfahren. Wohin also mit dieser Frustration, die also eine Aggressionsbereitschaft auslöst. Wohin mit der Aggression? Du hast jetzt vielleicht durch verschiedene Einflüsse deiner Familie, durch etwas in dir Gewordenes, die Aggression angefangen, gegen dich selber zu lenken. Es gibt genügend Menschen, die das dann gegen andere, gegen Schwächere, gegen Tiere oder dergleichen lenken. Ich habe zum Beispiel, als ich noch sehr klein war, meine Kuscheltiere malträtiert. Ich habe die extrem vergewaltigt, also sehr brutal auch und so weiter. Oder das auch phantasmagorisch sehr stark ausgelebt. Aber ich sehe heute, ich habe ständig Kanäle gesucht. Und nochmal, wo gibt es in unserer modernen, ach so fortschrittlichen Gesellschaft Möglichkeiten, außer im Kampfsport, im Vollkontakt, vielleicht noch im Stadion, vielleicht auf einem Heavy-Metal-Konzert, diese Aggression auszuleben, ja, überhaupt Aggression auszuleben, über den Körper, über Bewegung, über Schwitzen, über die Stimme, ohne dass die so destruktiv stattfindet. Also ich habe das Gefühl, heutzutage rennt jeder mit einem riesigen Sack aus Aggressionen rum. Und naja, da gibt es heutzutage das Internet und diverse Narrative, die man nutzen kann, um aggressiv zum Beispiel zu diskriminieren oder zu verurteilen oder was auch immer. Ja, selbst die Kriegsrhetorik, die medial sehr präsent ist, also der wirklich teilweise sehr kriegsreißerische Jargon, den ich überall wahrnehme, ich will jetzt keine Tendenzen oder so ausdrücken, auch das ist für mich eine verkappte Form der Massenaggression, eine Projektion dieser Aggression, die überall lauert, lagert und aufgebaut wurde. Und meine Erfahrung ist, da habe ich dich ja auch nachgefragt. Also wenn ich die Aggression, egal in welcher Form, auch wenn es ja super destruktiv war gegen mich selber, ich habe letztens hier mal wieder einen Schrank zerlegt, ne, ausgelebt habe, dann kommt Linderung in dem Moment. Dann kommt Erleichterung, Befriedigung. Dann kommt Schmerz oft und dann kommt oft Traurigkeit, weil das davon gedeckelt wird. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass da dann auch schon mal die Tränen kamen.
Ja, absolut. Man muss sich ja immer fragen, was ist der Auslöser dieser Aggression? Also bei mir ist es heute noch eigentlich der stärkste Antrieb, Aggression zu empfinden, ist wenn ich Ungerechtigkeit erfahre. Und das kann ganz mannigfaltige Formen annehmen. Also, ne, ich kann mich ungerecht behandelt fühlen, indem mir jemand was verwehrt, was ich aus meiner Perspektive mir erworben habe und auch verdient habe. Ich kann Ungerechtigkeit in, ja, einfach im Wortsinne, dass jemand ungerecht behandelt wird, in Form einer Diskriminierung oder dergleichen. Das sind die Momente, in denen ich sehr starke Aggression auch noch empfinde. Und ja, es ist halt die Frage, wo ist der Auslöser? Ne? Weil der Auslöser ist ja sehr häufig im Außen. Da ist ein Reiz da, auf den wir dann reagieren. Und ja, ist auch die Frage, inwiefern, also das stelle ich jetzt einfach in den Raum, ich weiß es selbst gerade nicht, unsere Aggression wird beispielsweise bei Ungerechtigkeit, da wird irgendwie, glaube ich, was ganz Tiefes in uns angesprochen und nicht mal mehr irgendwie, ich glaube, das muss man unabhängig sehen von den eigenen Moralvorstellungen, die man ja auch irgendwie heranziehen könnte, indem man das erklärt. Ich glaube, das ist auf einer zu hohen Ebene. Ich glaube, weil dieses Gerechtigkeitsempfinden ist ja tief, auch evolutionär verankert in unserer Entwicklung als Spezies, dass da irgendwie ganz tiefe Mechanismen irgendwie angegriffen werden oder befeuert werden und wir daraus Aggressionen entwickeln. Ja, wohin mit den Aggressionen? Ich hätte jetzt auch Sport, wäre auch das Erste, was mir eingefallen ist. Du siehst ganz häufig, also ich verfolge sehr intensiv American Football beispielsweise und du siehst ganz häufig, jetzt gerade sind so, gehen die Training Camps zu Ende. Die Saison beginnt ab dem kommenden Wochenende oder kommenden Freitagmorgen hier in Deutschland. Mhm. Du siehst ganz häufig, dass gerade auch innerhalb einer Mannschaft ganz häufig Schlägereien sich entwickeln, weil da auch an sich sehr viel Kontakt bei ist, gerade wenn die Offensive Line gegen die Defensive Line, also die großen Brecher gegeneinander antreten, die sind ja wirklich quasi Helm an Helm, stellen sich auf und dann versucht die eine Line die andere irgendwie umzuwälzen und da ist natürlich viel Kontakt da und da wird eine ganz, ganz direkt körperliche Aggression entwickelt. Man kann ja auch einfach angegangen werden. Wenn ich jetzt gestoßen werde und ich bin vorher gar nicht aggressiv, werde ich auf den Schlag direkt aggressiv. Mhm. Also es gibt total viele Ursachen für eine Aggression und ich glaube, dass gerade auch in der derzeitigen Phase die Toleranz dafür auch geringer geworden ist. Es mag einerseits daran liegen, dass wir keine, ich sag jetzt mal, kultivierten, zivilisierten Formen der Gewalt aus oder der Aggressionsauslebung implementiert haben. Also Sport einmal ausgeklammert, aber das macht nicht jeder und wenn man Diskus weit werft, kann man bestimmt auch irgendwie Aggression verarbeiten, aber es gibt natürlich Sportarten, die da irgendwie dieser Ausübung vielleicht ein bisschen stärker Ausdruck verleihen. Und wir sind grundfrustriert. Also eine Grundfrustration ist da, deshalb ist die Toleranz gar nicht so sehr da, weil viele Dinge, die einem sonst Stabilität geben, die einem vielleicht auch einen großen Raum geben für, ja gut, ne, da hat mich jetzt jemand im Verkehr geschnitten, mein Gott, ne, der hat vielleicht einen stressigen Tag, ich lasse ihn mal vor und werde jetzt nicht nah auffahren, nicht rumschreien, nicht hupen oder so. Ja. Das hast du ja, wenn du viele Ressourcen dafür hast. Haben wir aber wenig Ressourcen dafür, dann ist ja auch der Zünd, wie sagt man?
Zündstoff.
Die Lunte. Ist die Lunte kürzer? Ich habe Zündfaden gesagt, aber das klang so falsch in meinem Kopf. ich glaube, wie gesagt, da sind so zwei große Strömungen. Die Frustration ist grundlegend eine recht hohe und es gibt keine zivilisierte Art und Weise, das in unserer Gesellschaft auszuleben. Man merkt es ja schon, also ich merke es ganz stark, wenn Leute in meiner Gegenwart aggressiv sind, dann werde ich richtig unsicher, weil ich nie richtig gelernt habe, damit umzugehen. So, was machen wir denn damit? Da wird jemand, da braucht auch nur jemand die Stimme erheben und ich merke, okay, ne, es ist jetzt alles in Ordnung. Es ist jetzt keine alarmierende Situation, in der ich irgendwelche Fluchttriebe oder Verteidigungstriebe irgendwie ausleben müsste, sondern es wird irgendwie stärker diskutiert und ich fühle mich richtig unwohl. Hm. Ich beziehe diese Dinge dann häufig auf mich. Also ich bin da wie ein Schwamm, der gerade irgendwie die ausgelebten Emotionen aufsaugt, aber selbst keinen Plan dafür habe, wie ich sie irgendwie einfach durch mich durchfließen lasse, weil sie ja in dem Moment mich tatsächlich nicht betreffen. Ja. Ich schaue vielleicht einer hitzigen Diskussion zu, aber ich werde schlagartig unsicher, ich werde schlagartig unruhig und ich sauge diese Nervosität, diese Unruhe, dieses Laute, sauge ich regelrecht auf. Also das ist auch noch ein Punkt, an dem ich mit Sicherheit sehr viel lernen muss.
Ja.
Jetzt vielleicht können wir jetzt die heutige Sendung dafür nutzen, irgendwie so einen Startpunkt dafür geben und vielleicht auch nochmal in einem halben Jahr dann ein bisschen zurückschauen. Weil mir fällt jetzt an sich keine gute Strategie für ein, weil ich da kein guter Gewährsmann bin für. Ich bin, glaube ich, da ganz Kind der Zeit und recht hilflos.
Finde ich sehr ehrlich, dieses Eingeständnis. Und ich glaube, da geht es sehr vielen auch ähnlich oder genauso. Also ganz kurz wollte ich was zur Gerechtigkeit sagen, ja, weil das so verbreitet ist und ich kenne es immens. Es gibt eine Lebensphase bei Menschen, wo das Gerechtigkeitsempfinden über die Maßen ausgeprägt ist. Und das ist die Lebensphase des Kindseins. Kinder haben ein unerträglich starkes Gerechtigkeitsempfinden. Deswegen sind die Menschen, die erwachsenen Kinder sozusagen, die in ihrer Kindheit Ungerechtigkeit erlitten haben, auch oftmals in einem ständigen Konflikt damit. Also Gerechtigkeit gibt es auf der Welt nicht, wird es auch wahrscheinlich nicht mehr geben. Wir können uns natürlich versuchen, dahin zu bewegen, aber das ist auch wiederum die Falle einer Idealvorstellung. Ich muss da immer an die Religion denken, an Jesus Christus und so weiter, der ja natürlich das absolute Ideal von Gerechtigkeit darstellt und dem wir uns dann irgendwie annähern wollen, aber dabei eben die Gefahr besteht, dass wir unsere eigenen Schatten bekämpfen, schlagen, ja, wie du es getan hast zum Beispiel, oder uns selber verurteilen, weil wir auch Abgründigkeiten haben und auch Ungerechtigkeiten selber leben. Also wir können nicht den ganzen Tag gerecht sein, wir können nicht ohne Schuld durchs Leben gehen. Ich finde wichtig, da drauf zu schauen, über das Verständnis in einen Umgang damit zu kommen, auch was die Aggression anbelangt. Und mir kam vorhin wieder auch nochmal dieses Thema der Fakultäten, Buddhismus, sozusagen läutere ich meinen Geist, wie komme ich in die achtsame Konzentration? Und ich habe ja gesagt, es gibt also diese behindernden Fakultäten, wie zum Beispiel Zweifel, Müdigkeit, Hunger oder eben Wut, aber es gibt eben auch die unterstützenden. Ja, und da ist eine ganz berühmte, ist die Gelassenheit. Und ich habe irgendwann erst verstanden, es geht gar nicht darum, diese destruktiven abzubauen, zu überwinden, den ganzen Tag anzuschauen und irgendwie zu entmystifizieren, sondern es geht vor allen Dingen darum, die anderen zu stärken. Und da hast du auch schon das richtige Schlagwort genannt. Also wir sind in einer Ausgangslage, die die Aggressionsbereitschaft enorm verstärkt durch die Frustration, durch die Bedrohungsgrößen, die uns umgeben, durch die Unsicherheit, durch das aufwieglerische Gebaren überall. Und da ist natürlich wenig Raum für Gelassenheit. Ja, also ist vielleicht der Weg, um Aggression wieder zu domestizieren, gangbarer zu machen, dass wir in die Gelassenheit finden, ja, dass wir in die Ruhe kommen, dass wir häufiger von einer Anspannung in die Entspannung gehen können und der normale Alltagszustand nicht nur wach sein und angespannt sein oder schlafen ist, weil das ist das, was ich bei mir und bei vielen anderen beobachte. Also wer kann denn wirklich noch ohne Hilfsmittel gut entspannen heutzutage? Wer braucht dafür nicht diese Pseudo-Entspannung auf der Couch liegen, Netflix und chill? Du kannst das, ich weiß, du hast das auch schon geschildert, wenn du durch die Natur gelaufen bist, in Schweden jüngst und so weiter, da erlebe ich einen Marco, der auch entspannen kann. Aber das sollte doch normal werden. Das sollte doch wirklich zur Insel werden, die wir täglich betreten können. Und da ist für mich auch die Frage, wie komme ich mehr und mehr dahin, dass mich die Kleinigkeiten, die Eruptionen, die zum Alltag dazugehören, nicht mehr so aus den Latschen heben und in eine beispiellos destruktive Aggression bringen. Und ich wollte noch ein Beispiel anbringen für gelebte Aggression und das auch ein bisschen zur Diskussion stellen, wie du damit umgehst, was das mit dir macht. Ein Freund von mir, der ein sehr braver, angepasster Mann zu sein scheint, Lehrer, der hatte vor kurzem in Hamburg eine Begegnung, einen Zwischenfall auf dem sogenannten Kiez und hat dort also, ist dort mit seinem Freund unterwegs gewesen und lief über den Bürgersteig und rechts von ihm die Straße mit den Autos und ihm kam eine Gang aus Halbstarken, wie eine Phalanx entgegen. Also die sind nicht irgendwie, die liefen nebeneinander, 3-4 Leute, und die sind nicht ausgewichen, sodass er letztlich hätte auf die Straße ausweichen müssen, und er ist aber nicht ausgewichen. Und so kam es zu einer Kollision beziehungsweise zu einem Schlagabtausch, verbal erst und später dann zu einer Handgreiflichkeit, wo er zu Boden gebracht wurde, und er weiß nicht mehr hundertprozentig, wie es passiert ist und was alles passiert ist. Jedenfalls wurde ihm das Sprunggelenk gebrochen. Ja. Ob jetzt bei dem Aufprall oder durch Tritte, will er sich nicht mehr darauf festlegen. Jedenfalls ist er dadurch schwer verletzt worden, kam ins Krankenhaus, musste operiert werden, hat Schienen und Schrauben eingesetzt bekommen und ist jetzt noch ziemlich lädiert. So, und jetzt stelle ich zur Diskussion. Er hat Aggression gegen Aggression gezeigt. Ja, er hätte auch einfach auf die Straße ausweichen können oder irgendwie deeskalieren können, aber er hat gesagt, bewusst hat er das nicht, weil er sich das nicht mehr bieten lassen wollte, was er schon so oft erlebt hat. Das hat dann in diese Übergrifflichkeit geführt, und seine Partnerin bezeichnet jetzt seinen Habitus als toxisch männlich oder toxische Männlichkeit. Dieser Begriff geistert irgendwie durch die Medien. Er hat eine gewisse Ladung. Ich habe ihn noch nicht ganz durchschaut. Ich kann mir ungefähr vorstellen, was das tendenziell meint, aber möchte ehrlich gesagt dieses Verhalten von meinem Freund, der sich verteidigt hat, der für sich eingestanden ist, nicht als toxisch männlich verstanden wissen. Weil dann distanziere ich, wenn das wirklich toxisch männlich ist, sich zur Wehr zu setzen, ja, dann distanziere ich mich von der Begrifflichkeit und von der Bewegung, die diese Rhetorik benutzt, ja, und ziehe das alles ganz schön in den Zweifel. Das ist meine Meinung. Jetzt würde ich gerne wissen, wie du das siehst.
Ja, ich habe davon tatsächlich schon gehört, von einem weiteren gemeinsamen Freund. Du weißt mit Sicherheit, wen ich meine.
Ja.
Liebe Grüße. Auch liebe Grüße ins Krankenhaus und gute Besserung natürlich. Komm wieder schnell auf die Beine. Toxische Männlichkeit sehe ich jetzt eigentlich auch nicht wirklich da. Also das ist zu einfach, finde ich. Weil das eindimensional auf ein Erklärungsmuster zurückgeschraubt wird, was glaube ich sehr viel vielschichtiger ist.
Ja.
Also Aggression empfinden alle Geschlechter. Das ist jetzt nicht per se ein maskulines, exklusives Gefühl.
Ja.
Und Aggressionen können halt provoziert werden. Aggressionen können halt, wie ich schon gerade gesagt habe, wenn der Toleranzbereich so eng geworden ist, weil man vielleicht über Jahre hinweg immer Dinge runtergeschluckt hat, auch damit sich nicht auseinandergesetzt hat. Also es ist jetzt nicht auf den Freund bezogen, weil ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, habe ihn noch nie getroffen, deshalb ist es ganz allgemein gehalten.
Ja.
Wenn ich über Jahre lang Dinge runterschlucke, die nicht verarbeite, sondern so in mir ruhen lasse, dann kommt natürlich Klötzchen auf Klötzchen und irgendwann wird der Turm so hoch, dass er beim nächsten Klötzchen einfach einstürzt.
Ja.
Und ich würde das Verhalten als fahrlässig bezeichnen, weil in der Minderheit und wahrscheinlich auch gegen ein paar Jungs angetreten, die das vielleicht schon öfter gemacht haben. Also, ne, aus im Nachhinein, ne, wenn er da auf dem Kiez unterwegs war, vielleicht auch noch ein Bierchen vorher hatte, ich weiß es nicht.
Naja, klar.
Ist das natürlich jetzt keine schlaue Aktion gewesen. Aber im Nachhinein kannst du das immer leichter beurteilen, das ist ja mir auch klar. Ich würde sagen, das ist sehr tragisch, weil im Endeffekt ist es halt irgendwie vermeidbar. Und nicht nur vermeidbar die Situation, sondern die Gesamtkonstellation, dass man halt, wie du sagst, dann nicht Gelassenheit obsiegen lässt, sondern das Frustpotenzial so hoch geworden ist, dass es halt dieser man kann es ja auch sagen, Kleinigkeit bedurfte, dass man sagt so, okay, nee, ich darf auch auf den Bürgersteig gehen und jetzt, ne, ihr seid zu dritt, ihr könnt mir Platz machen, Punkt. Und aus dem Punkt wurden Ausrufezeichen und daraus wurde dann eine Schlägerei, die ist jetzt ziemlich doof geendet.
Ja.
Glücklicherweise nicht schlimmer geendet, weil das hätte durchaus auch sein können. Da braucht nur irgendwie ein Messer dabei sein, ein bescheuerter Sturz auf den Kopf dergleichen.
Ja.
Und es passiert sehr viel mehr. Aber jetzt das allein auf irgendeine toxische Form der Männlichkeit zu reduzieren, finde ich ein bisschen zu einfach, weil es auch irgendwie, wie du schon sagtest, ein Modewort ist oder eine Modedenkkonstrukt.
Mhm.
Können wir tatsächlich nochmal auch drüber sprechen, weil das wird halt. Das Phänomen wird immer benutzt in den Beispielen, in denen meist dann Frauen unter dieser toxischen Männlichkeit leiden. Ich würde aber auch gerne mal das Auge drauf werfen, inwiefern Männer unter toxischer Männlichkeit leiden.
Mhm.
Das ist nämlich, glaube ich, auch eine nicht zu unterschätzende Zahl an Individuen, die auch an irgendeinem Bild, was propagiert wird, leiden, weil sie dem halt nicht entsprechen. Dann nicht als Männer in dem Sinne wahrgenommen werden. Das nur so by the way.
Hm.
Ja, ich möchte mir da kein Urteil drüber erlauben. Jetzt so ad hoc würde ich sagen, boah, war vermeidbar, aber war es vielleicht für ihn nicht. Vielleicht war es für ihn in der Situation eben nicht vermeidbar, sondern viele Umstände dazu geführt, dass das in einer Schlägerei ausgeufert ist.
Hm.
Es ist sehr schade, ja. Wie gesagt, nochmal gute Besserung. Gelassenheit finde ich gut. Das ist ein sehr schönes Gegengewicht.
Ja. Also es gibt ja immer einen Weg zur Eskalation. Also ein Weg, bis ich halt ausbreche, habe ich ja gesagt am Anfang mit diesem Beispiel, mit diesem Feuersymbol und so weiter. Und ich selber kenne das auch, dass sich bei mir vieles aufstaut gegen eine Einzelperson zum Beispiel. Also ich denke, berühmt dafür sind sämtliche Beziehungen, die so geführt werden, wo lange eine Kernaggression gegen den Partner, die Partnerin unterdrückt wird oder eben verlagert wird und irgendwann reicht dann nur ein Wimpernschlag aus, um die Explosion zu evozieren. Und da ist ja für uns erwachsene Menschen wichtig, herauszufinden, wie kann ich eher schon das Ganze in die Sprache bringen? Also ich denke, mit der Sprache lässt sich gut arbeiten. Wie kann ich einen Konflikt so austragen, dass meine Aggression, meine Wut, meine Enttäuschung, mein Frust, wie auch immer, Raum bekommen, ohne dass irgendwann die unberechenbare Eskalation ausbricht? Mhm. Ja, und ist für mich, also stelle ich mir selber die Frage, ganz wichtig und ich experimentiere damit auch ein bisschen. Es ist nicht leicht, Nein zu sagen, finde ich. Es ist nicht leicht, jemanden zum Beispiel für eine Sache, die er gar nicht so am Schirm oder am Zettel hat, mal in die Mangel zu nehmen, mal zur Rede zu stellen oder dergleichen. Ich habe auch oft Fremdschamgefühle. In meinen Beziehungen hatte ich oft Fremdscham für meine Partnerin so stark, dass ich da gar nichts zu sagen wollte, obwohl ich massiv gekränkt wurde. Und irgendwie habe ich, das war auch vielleicht eine Idealisierung, gedacht, nee, das rühre ich nicht an, ansonsten zerbricht der Zauber oder dergleichen. Mhm. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir auf dem Weg zur Eskalation, wie da in Hamburg beschrieben, vorher schon in die Aktion gehen und das nicht nur im Kopf alles mit uns und der Welt ausmachen. Ich finde zum Beispiel auch diesen Podcast hier sehr hilfreich, mich zwischendurch zu positionieren oder mit dir auch ins Gespräch zu finden und Dinge aus- und anzusprechen, die mich belasten, die mich stören, die mich ärgern. Ja, wir versuchen ja, nüchtern zu sein in unserer Argumentation. Wir sind aber auch nur Menschen und sicherlich wird nicht jede politische Tendenz, die wir hier zum Besten geben, allen zusagen. Ja? Mhm. Und das wollen wir auch gar nicht. Also ich will das zumindest nicht. Ich will aber irgendeinen Raum haben und ich weiß ja, das erreicht unter Umständen viele Leute, wo ich meinen Emotionen auch freie Schussbahn gewähre sozusagen. Und das ist das halt ich. Und dann wollte ich noch abschließend eine Sache sagen, die ich ganz spannend finde. Und zwar gibt es in den USA eine Szene, die nennt sich Street Beef. Ist recht bekannt, kann man bei YouTube googeln. Also da finden kleine, irgendwie privat organisierte Ringkämpfe statt. Oftmals zwischen.
So diese Hintergärten, Hinterhof.
Genau, richtig. Okay. Genau, oftmals auch zwischen zwei zerstrittenen Parteien. Der Gründervater hat das Motto kreiert: Guns down, hands up. Also erstmal stößt das bei vielen übel auf, das ist ja wieder typisch, ne? Aggression, da prügeln sich Männer, die bluten, die können sich schwer verletzen und so weiter. Aber das Ganze ist ein absolut kontrolliertes Setting. Die haben dort hochprofessionelle Referees, die haben dort vernünftige Ringe, die Leute wissen, auf was sie sich einlassen. Ja, es gibt Ärzte und so weiter. Also es ist jetzt kein Hauen und Stechen, wie zum Beispiel in der Hooligan-Welt oftmals stattfindet. Und das Besondere, was ich eben an vielen Kämpfen beobachte, ist, dass sich nachher die zum Teil schwerst zerstrittenen Kontrahenten, gerade aus den Ghettos und so weiter, die sich vielleicht sonst beschossen oder abgerippt hätten, in den Armen liegen. Ja. Mhm. Es gibt Gewinner, Verlierer, es gibt Unentschieden und so weiter. Und das gibt es hier gar nicht. Es gibt in Deutschland natürlich von den Selbstverteidigungs- oder Kampfkunst-Szenen und Verbänden gibt es so kleinere Schaukampf-Installationen, also durchaus auch
Army-Boxen oder so ein Kram.
Ja gut, nee, das meine ich, es gibt die Fans-Army, ich finde das auch gut, ich mag die Jungs, aber das sind dann schon so zumindest so Halbprofis, Amateurkämpfer und so, da kämpfen jetzt nicht völlige Laien oder so gegeneinander, die ansonsten überhaupt keine Erfahrungen haben, sondern sind oftmals gut ausgebildete Karates oder Kickboxer oder was auch immer. Ja, also das, soweit ich weiß, kann natürlich sein, dass ich mich irre und es gibt durchaus so eine Street-Beef-Szene in Deutschland. Ich denke aber, das würde dann auch hochgenommen werden. Es gibt das Ganze auch in noch krasser, das nennt sich dann KOTS, King of the Streets. Würde ich jetzt an der Stelle nicht empfehlen zu recherchieren. Es ist sehr brutal, findet in Osteuropa vor allen Dingen statt und so weiter, ohne Regeln und so. Aber Fakt ist, es gibt also auch solche Wege, die ich als archaisch durchaus auch empfinde, aber die mir nicht mehr so übel aufstoßen wie anfangs, wo ich noch so eine sehr verekelnde Haltung gegenüber gelebter Aggression hatte. Und gedacht habe, das muss doch alles buddhistisch friedlich durch den Atem beobachten und so weiter auch gehen, ne? Und bloß nicht irgendwie Feuer mit Feuer bekämpfen, das ist doch wie Don Quixote. Und wenn ich der Hydra einen Kopf abschlage, wachsen der zwei neue und so. Nein, stattdessen bin ich heute sehr dafür, dass es Vollkontakt geben kann in einem solch geregelten Setting. Ich wäre sogar bereit, da irgendwann mal mitzumachen.
Ja, ich glaube, das ganz wichtig, hast du jetzt gerade nochmal am Ende betont, in einem geregelten Setting. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Die beiden Kontrahenten unterwerfen sich beide freiwillig einem gemeinsamen Regelwerk. Wenn dieses respektiert wird, dann kann ich es mir super vorstellen, dass sie sich immer in den Arm legen. Wenn das nicht respektiert würde, dann würde, glaube ich, wieder diese Ungerechtigkeits- oder das Verletz- die Verletzung des Ungerechtigkeitsgefühls zu neuen Aggressionen führen. Und ich glaube, das ist halt genau der Rahmen, in dem es funktionieren kann. Wir brauchen einen geregelten Rahmen, dessen Regeln sich die Kontrahenten unterwerfen. Und dann geht das. Wenn jetzt ein, weil ne, Gewalt produziert halt Gegengewalt, ist halt immer so, wenn es nicht in dem, also ne, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen normalen Gesellschaft, wenn ich jetzt jemandem einen aufs Maul haue, vielleicht auch in etwas gröberen gesellschaftlichen Umgebungen, dann kann es sein, dass der mir ein Messer in den Bauch rammt. So. Mhm. Und dadurch können natürlich so Blutfäden entstehen, zwischen Gangs, Familien, wie auch immer. Und das ist genau diese destruktive Form der Gewalt. Ich würde dafür ich habe heute Wortfindungsstörung. Ich würde dafür...
Hauptsache, du schlägst dich nicht.
plädieren, sich selbst trotzdem zu beobachten. Also es gibt ja viele Dinge, die man einfach immer wieder in der Selbstschau auch merkt, ob die noch Thema sind. Also ich muss das noch lernen. Ich bin auch im Prozess. Meine Freundin und ich haben da auch Mittel und Wege gefunden, erst mit der Zeit zu sagen, okay, wenn es Dinge sind, die an... Ne, wenn ich jetzt beispielsweise mich an irgendetwas störe, was mich jetzt auch vielleicht im ersten Mal ein bisschen wütend macht, dann lasse ich das immer erstmal sacken. Versuche irgendwie das in den Kontext zu setzen, so versuche Empathie aufzubringen, so wie war das vielleicht gemeint, weil oftmals sind auch nur Kommunikationsschwierigkeiten der Grund dafür, dass man in eine Konfrontation gerät. Hm. Lässt mich so ein Ding allerdings nicht los und merke ich, dass es über mehrere Tage irgendwie in mir arbeitet, dann haben wir uns mittlerweile darauf verständigt, das anzusprechen. Das gelingt mir natürlich nicht immer, weil ich oftmals auch denke, ja komm, ne, ich werfe das so über die Schulter und das liegt da auf dem Weg und ich gehe weiter und irgendwann merke ich so, okay, es hat sich doch noch irgendwie in die Ferse geklammert und ist doch noch da. Da ist man natürlich auch nicht Maschine, so. Aber es gibt halt viele Kleinigkeiten, die man halt gar nicht irgendwie anhäufen muss, ne? Aber wenn es dann dazu kommt, dass vielleicht so eine Konfrontation irgendwie gewünscht ist, dann finde ich das in so einem geregelten Rahmen auch gar nicht irgendwie verurteilenswert. Mhm. Mir ist noch ein Beispiel gerade eingefallen, dass du das dein Beispiel herangezogen hast und ich schäme mich ein klein wenig, dass mir das jetzt erst einfällt. Hip-Hop ist genauso entstanden, Rap ist genauso entstanden, auch das B-Boyen, das Sprayen und so weiter. Okay, im Sprayen ist vielleicht noch viel Gewalt, so auch nebenbei. Mhm. Aber nehmen wir jetzt mal das Battle im Hip-Hop, im Rap. Das sind ja auch teilweise aus verfeindeten Gangs Leute, die sich ans Mic stellen und aus dieser Aggression auch sehr aggressive Texte schreiben, die man oftmals auch vielleicht nicht, also die muss man nicht schön finden, nicht ästhetisch finden, aber es ist ein Umgang mit den eigenen Emotionen, mit der Geschichte auch der Emotionen. Oftmals haben diese Emotionen ja Geschichte, wenn es gerade um irgendwelche Streitigkeiten zwischen Gruppen gibt, dann wird das ja in dem Sinne weitergegeben an jedes neue Gruppenmitglied oder an jedes neue Familienmitglied. Du hast vielleicht selbst gar kein Thema damit, aber dadurch, dass du in die Kleinstgesellschaften quasi aufgenommen wirst, musst du dich auch diesen Regeln unterwerfen und dann geht's halt darum, dass halt vielleicht auch Hass einfach dann anerlernt wird und das sind natürlich richtig destruktive Formen und die werden dadurch halt auch ein bisschen gezügelt, indem man sagt, so, wir gehen jetzt auf die Bühne, ihr nehmt ein Mic und da gibt es natürlich auch so unausgesprochene Regeln, die halt immer wieder auch übertreten werden, wenn es um Familie geht, um Unbeteiligte, um Kinder, Mutter und so weiter. Da fliegen dann ja auch mal die Fäuste, also das will ich ja gar nicht absprechen und Tupac Shakur ist ja auch nicht an einem Wespenstich gestorben, so. Ne, auch das funktioniert halt leider nicht zur Gänze. Aber nichtsdestotrotz finde ich das auch einen sehr produktiven Rahmen, weil du kannst wütend sein, wenn du den Text schreibst. Du kannst wütend sein, wenn du ihn einrappst oder wenn du ihn in einem wirklich auf der Bühne stattfindenden Battle dem gegenüberliegenden Part ins Gesicht schreist. Aber wenn da jetzt nichts irgendwie Außergewöhnliches passiert, dann kriegst du deine verbale Schelte und am Ende des Tages, man muss sich vielleicht nicht mögen, aber man respektiert, dass man halt diesen Stand-off auf verbaler Natur standgehalten hat und das ist ja strukturell, ist es ja was sehr Ähnliches und da mache ich aus einer Aggression was Kreatives, was Produktives. Und das sind die Momente, da wird Hip-Hop in der breiten Öffentlichkeit meines Erachtens auch gar nicht irgendwie, das wird gar nicht bedacht, wenn man dann sieht, boah, diese Texte und so und so und so. Ja, es gibt Passagen, die scheiße sind, so, die finde ich auch nicht cool, ne, aber das gibt's überall, so überall, wo eine Meinungsäußerung ist, gibt's Dinge dabei, gibt es Äußerungen, die man ablehnt oder auch verurteilen. Und das soll man ja auch machen. Aber nichtsdestotrotz, dieser reine Battle-Gedanke wird halt einfach vergessen, dass das Menschen, die sich vielleicht in Milieus begeben, was weiß ich, Menschenhandel, Prostitution, Drogenhandel, Gewalt gegen andere, nutzen diese vielleicht auch manchmal schlechten Voraussetzungen und diese Aggression, weil sehr viel Ungerechtes passiert, wenn man, weiß ich nicht, ne, warum ist meine Mama drogenabhängig dann? Vielleicht in so einer Situation, das ist scheiße, ich hatte nie eine Mutter. So, das ist ein anderer Start ins Leben, ein ganz anderer, als ich ihn hatte. So. Und da ist eine Grundaggression da. Und warum das nicht irgendwie künstlerisch verarbeiten oder auch in bildender Kunst? Ja. Ich kann ja auch, was weiß ich, sehr martialische Bilder malen, dem Ausdruck zu geben. Also da gibt es Mittel und Wege, das irgendwie zu verarbeiten. Aber ich glaube, ganz wichtig dabei ist irgendwie, dass die Kontrahenten sich an ein gemeinsam gegebenes Regelwerk halten. Und ich glaube, dann ist der Sportcharakter dabei, dieser Competition-Charakter, den man so, ich sag mal jetzt, auf der Straße ja nicht hat. Weil da, klar gibt es Gesetze, aber die sind ja in dem Sinne egal. Wenn ich in den Ring gehe, dann weiß ich, okay, ne, da sind Leute, die würden mich wahrscheinlich auch nicht dafür feiern, wenn ich jetzt, was weiß ich, Rasierklingen in meinen Boxhandschuhen hätte. Und dann werde ich halt geächtet so. Auch zu Recht, weil man sich ja auf das gemeinsame Regelwerk festgelegt hat. Und ich glaube, dann kann man Aggression ganz gut und zivilisiert ausleben.
Ja. Boah, super Hinweis, Marco. Also es ist mir gar nicht so gekommen, aber vollkommen richtig, dass ja die Kunst auch eine Plattform darstellt, alles auszuleben, was da ist. Und gut, dass du auch nochmal die bildenden Künste erwähnt hast. Also ich glaube, die Musik ist prädestiniert dafür, aber alles, was irgendwie ausdrückt, ja, ob ich jetzt ein Bild male, ob ich was schreibe, ich habe auch schon sehr aggressive Texte gedichtet. Ja, vielleicht finde ich mal einen, mir kommt jetzt gerade spontan keiner oder so, aber ich weiß halt, dass ich da auch schon einiges verarbeitet habe. Und danach war es etwas leichter. Ja, und genau.
Ich habe noch eine Anekdote, fällt mir jetzt gerade ein. Die muss ich jetzt auch nochmal zum Besten geben. Also meine Schulzeit war ja, ab einem gewissen Zeitpunkt hatte ich kein Interesse an der Schule und in der Oberstufe. Natürlich hält man sich selbst für irgendwie auch cool, aber jetzt bei Tageslicht betrachtet war ich auf jeden Fall so etwas wie ein Außenseiter und habe mich selbst in der Gruppe, in der ich mich bewegt habe, nicht richtig heimisch gefühlt. Also selbst in der Gruppe der, ja, vielleicht etwas Schulverweigerer, die ja bei vielen ambitionierten Schülern nicht gut ankommen, die dann auch vielleicht mal rauchend am Schulhof stehen und dergleichen. Selbst da habe ich mich dann natürlich nicht heimisch gefühlt. Nichtsdestotrotz sind mir ein paar Mitschüler so richtig hart gegen den Strich gegangen. Und das haben dann ein damaliger Kollege und ich dafür genutzt, indem wir ein paar Diss-Tracks geschrieben haben. Und wir haben dann das quasi auf den Computer getippt, die Namen halt mit den Initialen abgekürzt, damit das so ganz vage ist, ne? Und dann haben wir es gab bei uns so einen Aufenthaltsraum für Oberstufenschüler. Das war bei uns das Aquarium, hieß es, weil es quasi ein Glaskasten war, der so zwei Gebäude miteinander verbunden hat. Und da waren wir dann drin und als dann alle raus waren, haben wir die Dinger da an die Wände gepinnt. Und unseren Unmut über manche dann so halt Ausdruck verliehen. Und das Schöne war, das wurde dann von irgendeinem sehr ambitionierter Mitschülerin gesehen, die hat sich furchtbar darüber aufgeregt und das in ihrem Deutsch oder Englisch-LK, ich weiß es nicht mehr, hat das dann laut vorgelesen und so hat das dann wirklich komplett die ganze Stufe mitbekommen. Aber es hat auch keiner gecheckt, dass ich es war und der Kollege. Also wir sind da hart unterm Radar geflogen und das war sehr befriedigend, muss ich sagen. Natürlich ist es immer noch besser, das den Leuten ins Gesicht zu sagen und versuchen, etwas Produktives daraus zu machen. Aber hey, sind wir ehrlich, das war die Schulzeit und da war ich mit Sicherheit noch nicht so weit, also ich persönlich, um dem allen irgendwie auf Diskussionsbasis entgegenzutreten. Bin ich auch heute noch nicht, muss ich dazu sagen. Also ich habe manchmal Dinge, wo ich mir denke, ja komm, innerlich heftig und dann sag, komm, ich ziehe meine Schlüsse daraus, weil das kann ja auch sein. Ich kann ja auch diese Frustrations- und Aggressionsursachen kann ich ja auch in einen größeren Kontext setzen und versuchen, dass mir der Grund egal ist. Also eine Gelassenheit gegenüber ja, weiß ich nicht, ne, wenn die Arbeitsstelle einen frustriert, so bestimmte Kollegen einen frustrieren, dann kann man halt vielleicht sagen, okay, ne, dann ist es gerade für mich wirklich nur Broterwerb und ich sehe darin jetzt nicht irgendwie meine große Zukunft, die jetzt mein eigenes Sein definiert. Dann kannst du Dinge auch schon anders und gelassener sehen, indem du einen Perspektivwechsel anstrebst, mhm, und mal hinterfragst, sind denn die Ursachen gerade wirklich so weltbewegend, dass sie so eine große Rolle bei mir spielen sollten. Weil man muss ganz klar sagen, das spielt dann eine große Rolle und Aggression kann lange andauern und auch ne, meine ganz sehr viel Kraft rauben, die ich halt in mich stecken könnte. Und ich habe mittlerweile irgendwie rausgefunden, bei bestimmten Dingen, die ich eh nicht ändern kann, bei Menschen, die mir egal sind, ob sie sich verbessern, weil ich bin nicht der Erziehungsberechtigte von all den Menschen, die mir auf dem Weg begegnen. Das ist mir egal, ob die arschig sind. Ich sag da mal was dazu, also ich gebe dann Kontra so versteckt, damit die Leute auch nicht alles tun, was sie wollen. Aber manche Menschen sind es mir nicht wert, dass ich die aufkläre und denen irgendwie dann den Erzieher irgendwie vorhalte. Da denke ich mir einfach, ja komm, ne, ich investiere die Zeit, die ich jetzt fürs grummelig sein und fürs wütend sein vielleicht verschwenden würde, einfach in mich selber und mache diesen Podcast.
Hm, genau. Das fand ich jetzt besonders wichtig, dass du nochmal diesen Podcast hier genannt hast, ey. Ich finde, wir haben einen richtig coolen Podcast gemacht heute.
Ja, ich finde es auch. Ich gucke jetzt auf die Uhr und denke mir, die Stunde hast du jetzt wirklich nicht gemerkt und dann ist es immer ein gutes Zeichen. Vielleicht noch als kleiner Spoiler, Melvin, ich bin ja, also für dich nicht als Spoiler, für euch da draußen.
Ach, schade.
Es wäre merkwürdig für dich, dass ein Spoiler wäre. Ich bin ja nächstes Wochenende bei dir. Und dann nehmen wir mal wieder
wie Tiere.
Nein, vis-à-vis. So
vis-à-vis, heißt das, ja.
Von Angesicht zu Angesicht auf. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Auch das möchte ich jetzt nicht einfach versprechen, aber bis jetzt haben wir es eigentlich fast immer eingehalten, wenn wir uns gesehen haben, auch eine Aufnahme gemacht. Mhm. Freue ich mich sehr drauf, selbst wenn wir keine Aufnahme machen. Ich bin froh, dass ich dich wieder besuchen kann und wir eine gute Zeit haben.
Ja.
Und ja, natürlich hoffen wir, dass ihr das auch habt. Und vielleicht nehmt da was mit aus dem Podcast. Vielleicht habt ihr auch was ganz anderes, ganz andere Strategien für euch entwickelt. Dann kennt ihr natürlich den Aufruf gerne in die Kommis rein. Und ja, ich habe letztens einen Kommentar zur Freigabe bekommen. Das war also der Benutzername war in Sanskrit oder so oder Hindi. Der Kommentar auf Englisch, in gebrochenen Englisch. Aber der Kommentar, das war so merkwürdig, der hat so ein bisschen gepasst. So, der sagte dann irgendwie so in der Art, schwere Themen, die ihr da ansprecht, aber ich finde es sehr gut, wie ihr das macht. So, und da dachte ich mir, Moment mal, also normalerweise würde ich sagen, ja, das ist irgendwie, was weiß ich, ein Bot oder so. Aber dadurch, dass es ja zumindest inhaltlich in der Beschreibung, also in dem Kommentar, jetzt nicht so ganz abwegig ist, aber dann dachte ich mir, ja, aber wir sprechen Deutsch so und der Kommentar ist nicht in Deutsch, so der Name ist in Hindi oder, ja, ich glaube, es war Hindi, ich weiß es nicht. Mhm. Bin da auch nicht, ich kann ja auch nicht jede Schriftart identifizieren. Das fand ich sehr merkwürdig. Habe ich auch noch nicht freigegeben, weil ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll.
Gib den mal frei, ich würde das auch gerne mal lesen. Solange der jetzt nicht, also dieser Nutzer, die Nutzerin nicht für irgendeine Trading-Seite geworben hat oder irgendein exklusiver Nasenhaarentferner oder so bei Amazon, klingt das doch vernünftig. Ja, wir haben natürlich eine weltweite Reichweite und es gibt ja auch Tools, die das mittlerweile simultan alles in die jeweilige Sprache übersetzen. Also gehe ich davon aus, das muss langsam auch in Pakistan angekommen sein.
Ja, ja, also der Pornolink hat mir gut gefallen.
Oh je. Na gut, ich würde sagen, damit können wir das Ganze hier besiegeln. War schön und ja, seid aggressiv. Nicht zu euch selber, sondern zu allen anderen. Nee. Schaut, dass ihr irgendwie Umgangsweisen findet. Ich drücke euch die Daumen.
Und Aggression vielleicht auch mal gegen Strukturen produktiv.
Ja, genau. Kreativ, künstlerisch. Ja. Okay.
Adios. Alles klar. Danke dir. Willst du unseren Satz nicht sagen?
Ich finde, der passt nicht in diese Folge.
Stimmt, das stimmt.
Ne? Aber ja, ihr wisst ja, L und V.
Wir wünschen euch eine gute Aggressionsbewältigung.
Lecker.
Jo, das war's mal wieder von uns. Wir freuen uns über Kommentare auf unserer Seite www.logos-podcast.de. Dort findet ihr also alle Folgen unter der Rubrik Podcast und könnt auch Kommentare einfügen. Bis bald.